SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. US-Langstreckenwaffen in Deutschland. Das gab es zuletzt in den 90er Jahren. Ab 2026 könnten solche Waffen aber erneut bei uns im Land stationiert werden. Gedacht als Abschreckung gegen Russland. Und das zumindest so lange, bis Europa ein eigenes Waffensystem entwickelt hat. Eine solche Absichtserklärung für die Entwicklung solcher Systeme haben Deutschland, Frankreich, Italien und Polen beim NATO-Gipfel in Washington unterzeichnet. Verteidigungsminister Pistorius hat die Pläne zur Stationierung neuer Marschflugkörper in Deutschland verteidigt. In den ARD-Tagesthemen hat er gesagt, es gehe nicht um eine Eskalation, sondern darum, jede militärische Auseinandersetzung von vornherein zu verhindern.
Wir haben kein Wettrüsten, davon gar keine Rede sein. Wir holen jetzt das nach, was wir als Fähigkeitslücke beschreiben. Mit der neuen Bedrohungslage, die von Russland ausgeht, geht es jetzt um die Frage, wie schrecken wir effektiv ab? Und dazu gehören eben solche Systeme, die auf diese Entfernung auch einem möglichen russischen Aggressor deutlich machen, wir sind in der Lage und bereit, uns zu verteidigen. Also jeder Schlag gegen uns wird auch beantwortet werden und das konventionell.
Sie war mit Spannung erwartet worden, die Pressekonferenz mit US-Präsident Joe Biden gestern Abend. Nach seinen Aussetzern im TV-Duell mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump richten sich alle Augen darauf, wie sich der 81-Jährige ohne Teleprompter und Manuskript den Fragen von Journalisten stellen wird. Gleich zu Beginn leistete er sich einen Patzer, verwechselte seine Vizepräsidentin Kamala Harris mit Donald Trump.
Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. So I think she's not qualified to be president.
Ja, abgesehen von diesem mittelmäßig großen Fauxpas ging es dann aber vor allem darum, ob er weiter im Rennen ums Weiße Haus bleiben will. Und Biden ließ da keinen Zweifel dran. Er will weitermachen. Nina Barth.
Er glaube, er wisse, er sei am besten dafür qualifiziert zu regieren und zu gewinnen, sagte Biden. Und er betonte, es gehe ihm dabei nicht um sein Vermächtnis, es gehe ihm darum, die Arbeit zu vollenden, die er begonnen habe. Biden wirkte fitter als bei seinem desaströsen Auftritt in der Fernsehdebatte gegen den Republikaner Donald Trump. Es waren zum Teil harte Fragen zu seiner mentalen und körperlichen Fitness, denen sich Biden stellen musste. Ob die Pressekonferenz die Zweifler überzeugt hat, demokratische Politiker, Prominente, die Biden öffentlich zum Rückzug aufgefordert haben, das werden die kommenden Tage zeigen. Wahrscheinlich ist es nicht, aber zumindest dürfte die Pressekonferenz die Situation für Biden nicht weiter verschlechtert haben.
Vom NATO-Treffen in Washington direkt rüber nach New York zur UNO. Dort ging es bei der UNO-Vollversammlung auch mal wieder um den Krieg in der Ukraine. In einer neuen Resolution wird jetzt gefordert, dass Russland sich aus der Ukraine zurückziehen muss. Vor allem aus dem Gebiet rund um das Atomkraftwerk Saporischschja. Aus New York Martin Ganselmeier.
Die Resolution wurde von der Ukraine und 59 weiteren Staaten eingebracht, darunter auch Deutschland. Am Ende stimmten 99 der insgesamt 193 Mitgliedsländer der Vollversammlung dafür. Das waren zwar weniger als bei früheren Ukraine-Resolutionen, aber doch mehr als Beobachter erwartet hatten. 9 Staaten lehnten die Resolution ab, neben Russland auch Belarus, Nordkorea, Kuba und Syrien. 60 Staaten enthielten sich der Stimme, darunter China, Indien, Brasilien und Südafrika.
Auch als Chef eines deutschen Rüstungsunternehmens muss man offenbar damit rechnen, dass einem irgendjemand nach dem Leben trachtet. Armin Pappberger, Chef von Rheinmetall, steht wohl auf der Abschlussliste Russlands. Nach Informationen des US-Senders CNN haben deutsche Sicherheitsbehörden den Plan, ihn zu ermorden, nach einem Hinweis aus den USA vereitelt. Markus Schubert.
Ein US-Dienst fand demnach Anfang des Jahres heraus, dass die russische Regierung plant, den Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen Waffenherstellers zu töten. Mehrere US-Beamte bestätigten das dem Sender CNN. Auch andere Personen seien im Visier gewesen, aber für einen Anschlag auf Pappberger habe es bereits einen ausgereiften Plan gegeben, über den die deutschen Sicherheitsbehörden dann informiert worden seien. Hintergrund waren offenbar die Lieferungen von Panzern und Artilleriegeschossen von Rheinmetall an die Ukraine und die Pläne, in der Ukraine auch Waffen zu produzieren. Russland, so heißt es in dem CNN-Bericht weiter, führe außerdem in ganz Europa eine Sabotagekampagne durch, die sich auch gegen militärische Einrichtungen richte.
Jetzt hatten wir es gerade ja schon von Joe Biden und dass er mit seinen 81 Jahren nochmal US-Präsident werden will. Vielleicht muss sich Biden auch einfach mal ein Beispiel an Winfried Kretschmann nehmen. Der wäre bei der nächsten Landtagswahl 78 Jahre alt und will deswegen nicht mehr antreten. Aber Wer kommt danach bei den Grünen in Baden-Württemberg? Zum ersten Mal hat sich jetzt Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir als Spitzenkandidat ins Spiel gebracht. Özdemir hat gestern Abend in der SWR-Sendung zur Sache Baden-Württemberg gesagt, Kretschmann will, dass nach den Sommerferien über die Spitzenkandidatur entschieden werde. Und
ich könnte mir vorstellen, dass die Entscheidung auch was mit mir zu tun hat und mit den Grünen Baden-Württembergs zu tun hat. Und alles andere wird man dann sehen, wenn es soweit ist.
Ja, wird man dann sehen. Der Bundesminister gilt schon länger als Favorit auf die Spitzenkandidatur. Vorgestern Abend traf es den Kreis Rastatt, gestern dann die Region Sigmaringen. Wieder hat ein Unwetter erhebliche Schäden angerichtet. Mehrere Notrufe gingen bei Polizei und Feuerwehr ein wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller. Magdalena Knöller.
Die Stadt Sigmaringen und Sigmaringendorf hat es besonders getroffen. Durch den Starkregen mit Hagel sind mehrere Keller mit Wasser vollgelaufen, Bäume sind auf Straßen oder Dächer gestürzt. Auch ein Felsbrocken ist auf einen Radweg gefallen. Ein Feuerwehrmann hat gegenüber dem SWR von Verwüstung gesprochen. Die gute Nachricht, der Polizei sind keine Verletzten und Unfälle im Zusammenhang mit dem Unwetter bekannt. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht bezifferbar. Anschließend ist das Unwetter mit der höchsten Warnstufe weiter in den Kreis Biberach und nach Bayern gezogen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute bilden sich über den Tag wieder viele Schauer und teils schwere Gewitter. Es gibt erhöhte Unwettergefahr. Örtlich kann es wieder zu Überschwemmungen kommen. Zeitweise lockert es aber auch immer mal wieder kurz auf. 18 Grad gibt es in der Eifel und auch im Westerwald und 26 Grad in Tauberfranken, in Hohenlohe und in der Ortenau.
SWR aktuell. Hintergrund.
Während in Berlin über den Haushalt fürs nächste Jahr diskutiert wird, überlegen wir, wenn das Tischtuch einfach zu klein ist, an dem alle zerren, dann brauchen wir vielleicht einfach einen neuen Tisch. Also, wie kriegen wir das besser hin? In unserer Serie haben wir diese Woche schon Menschen gefragt, die sich mit Geld auskennen und mit Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität oder auch Generationengerechtigkeit. Wofür wollen wir unser Geld ausgeben und wie stellen wir das möglichst clever an? Heute machen wir es aber andersrum und fragen zum Schluss der Serie, wie klappt es eigentlich mit dem Geldverdienen in Deutschland? Darüber habe ich mit Jörg Dittrich gesprochen, Dachdeckermeister, Unternehmer und Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Herr Dittrich, machen wir es konkret. Worauf schauen Sie, worauf schaut jemand mit einem Handwerksbetrieb als erstes, wenn in Berlin ein Haushaltsplan diskutiert wird?
Ich schaue, ob es attraktiv ist, einen Handwerksbetrieb zu führen. Und wenn Steuer- und Abgabenlast zu hoch sind, die Bürokratie zu stark ist, wenn die Bildungssituation nicht genügend Fachkräfte in unsere Richtung spült, dann frage ich mich natürlich, ist es attraktiv, einen Handwerksbetrieb zu führen? Da schaue ich ganz besonders hin. Und die Investitionsquote, auf die die Bundesregierung sehr stolz ist, ist natürlich gut für Deutschland. Aber wir müssen die privaten Investitionen vor allem anreizen. Wir haben ein Bruttoinlandsprodukt, das liegt über 4 Billionen Euro. Auch wenn die Bundesregierung 100 Milliarden in Investitionen steckt, ist das der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, weil es gelingen muss, dass diese 4 Billionen Bruttoinlandsprodukt weiter angereizt werden, dass private Leute ins Risiko gehen und investieren. Und darauf schaue ich zuallererst als Handwerksmeister.
Das heißt, die Handwerksbetriebe haben vielerorts in Deutschland auch gar nicht mehr die Hoffnung, dass sie tatsächlich substanzielle, wirkliche Unterstützung, also Hilfe vom Staat bekommen in ihrem Unternehmen?
Ich denke schon, dass es den einen oder anderen gibt, der die Hoffnung hat, dass es hier oder da einen Zuschuss gibt. Aber die Aufgabe der Politik ist es, dass Investitionen sich auch ohne den Zuschuss rechnen. Und Sie sehen dort große Unterschiede, dass eine große Ansiedlung von einem Konzern eben eher einen Zuschuss bekommt, als es vielleicht beim Handwerksbetrieb ist. Die entscheidende Frage ist, ob die Stimmung im Handwerk oder im Mittelstand so ist, dass Investitionen auch ohne Zuschuss funktionieren. Und darauf hat die Politik massiven Einfluss, den wir eben auch konkret einfordern, damit diese Stimmung, die momentan ausgewiesenermaßen schlecht ist, sich in etwas Positives dreht und wieder etwas, dass das Wachstum sich entfalten kann. Aber das wird nicht nur von alleine gehen, das hängt nicht nur an der Stimmung, sondern wie gesagt an den Rahmenbedingungen, auf die die Bundesregierung massiven Einfluss hat.
Wir haben in dieser Woche darüber gesprochen, wofür wir Geld clever ausgeben sollten, um bei der Digitalisierung, der Mobilität oder der Energie und Wohnen auf der Höhe der Zeit zu sein. Wie sehr leidet denn das Handwerk darunter, wenn wir da eben nicht wirklich weiterkommen?
Im Wesentlichen sind wir darauf angewiesen, dass Deutschland eine gesunde Wirtschaftsstruktur und eine wettbewerbsfähige Wirtschaftsstruktur hat. Und deswegen ist es gerade für das Handwerk eben so wichtig, dass der Ausbau von digitalen Grundlagen da ist, sowohl im Anschluss von Glasfaser als auch in den Vorschriften, die es dort gibt, aber eben auch bei Steuern und Abgaben, damit nicht die Schwarzarbeit um sich greift, damit Bürokratie zurückgedrängt wird und die nicht Wirtschaft verhindert. Also dort gibt es sehr viele Punkte. Und wenn ich als Beispiel die Erleichterungen beim Datenschutz benennen darf, das ist eben eine Forderung des Handwerks, dass man einen Handwerksbetrieb, einen Bäckerbetrieb an der Ecke oder einen Sanitärheizungsbetrieb nicht mit Google vergleicht. Und wenn dann dort ein Datenschutzbeauftragter erst ab 50 Mitarbeiter gebraucht wird, das jetzt angekündigt wurde und nicht schon ab 20, dann ist das ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung zur Entbürokratisierung, dass man wieder Freude an der Selbstständigkeit haben kann.
Das sagt Jörg Dittrich, Dachdeckermeister, Unternehmer und Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Und das war unsere Serie Wofür wollen wir unser Geld ausgeben? Hier in SWR Aktuell.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
In dieser Woche jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum dritten Mal. 135 Menschen kamen dabei in den Ortschaften rund um die Ahr ums Leben. In vielen Orten wird deshalb in diesen Tagen an die Flutopfer erinnert, etwa mit Gottesdiensten und Gedenkveranstaltungen. Auch heute, Nada Fiebes.
Eine zentrale Gedenkveranstaltung des Kreises Ahrweiler wird es in diesem Jahr nicht geben. Stattdessen sind mehrere kleine Veranstaltungen in den Ortschaften entlang der Ahr geplant. Heute Abend gedenken Menschen beispielsweise in Ramersbach in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Opfer der Ahrtalflut. Gleichzeitig soll den Helferinnen und Helfern der Notunterkunft vor Ort gedankt werden. Darüber hinaus finden zahlreiche Gottesdienste über das gesamte Wochenende in den unterschiedlichen Gemeinden im Kreis statt. Einige Kirchen haben ihre Türen auch für ein stilles Gedenken geöffnet. Am Sonntag, dem Jahrestag, wird es im Kurpark in Bad Neuenahr vormittags einen ökumenischen Gottesdienst geben. Hier soll nach Angaben der Staatskanzlei auch der neu gewählte Ministerpräsident Schweizer teilnehmen.
Autofahrerinnen und Fahrer müssen heute Morgen mit Verkehrseinschränkungen in der Stuttgarter Innenstadt rechnen. Der Grund ist ein Trauermarsch für den Polizisten, der vor zwei Wochen im Dienst ums Leben gekommen ist. Julian Hammerstein.
Ab 8.30 Uhr werden für den Trauermarsch zentrale Straßen rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof und den Rotebühlplatz gesperrt. Unter anderem ein Teil der B27 stadtauswärts sowie ein Teil der Theodor-Heuss-Straße. Der Trauermarsch für den toten Polizisten startet dann um 9.30 Uhr am Pariser Platz nahe des Hauptbahnhofs. Auch die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich anzuschließen. Der Polizist der Motorradstaffel war vor gut zwei Wochen bei einem Unfall in Degerloch gestorben. Er war Teil einer Eskorte beim Staatsbesuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, als eine Autofahrerin mit seinem Motorrad zusammengestoßen ist.
Auch auf der A8 wird es ab heute zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bei Pforzheim ist die Ennstal-Querung betroffen. Dort wird voll gesperrt. Beginn der Vollsperrung der A8 ist heute um 22 Uhr. Die B10 wird schon um 20 Uhr gesperrt. Luisa Gie.
Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A8 bei Pforzheim werden beide Brücken über der Enns und über der B10 abgebrochen. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Die Anschlussstellen Pforzheim Süd und Pforzheim Nord sind betroffen. Auch die B10 zwischen Pforzheim-Eutingen und Niefern-Öschelbronn wird gesperrt. Die Sperrung endet am Montag um etwa 5 Uhr. Der überregionale Verkehr zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Walldorf wird über die A81 und A6 umgeleitet.
Auch in Rheinland-Pfalz wird es heute wahrscheinlich voll auf den Straßen, aber aus anderen Gründen, denn in Rheinland-Pfalz beginnen heute Mittag die Sommerferien. Die Schule beginnt dann am 26. August wieder. Petra Wagner.
Da auch die Nachbarbundesländer Hessen und das Saarland in die großen Ferien starten, rechnet der ADAC in den nächsten Tagen mit Staus und vollen Autobahnen. Mit besonders viel Verkehr müssten Autofahrer in Richtung Nord- und Ostsee und den Alpen rechnen. Hauptreisetag seien meist Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Der ADAC rät deshalb, für längere Fahrten die Zeit von Dienstag bis Donnerstag zu nutzen. Auch der Flughafen Hahn rechnet mit mehr Passagieren. Fluggästen wird eine frühzeitige Anreise empfohlen.
Wenn die Straßen voll sind, dann ist das Fahrrad doch die viel schönere Variante. An der Freudenheimer Schleuse in Mannheim wird heute ein neuer Ort für eine ausgedehnte Pause eröffnet. Eine neue Fahrradservice-Station. Dort treffen künftig zwei Radschnellwege aufeinander. Der Verein Radknoten e.V., der die Servicestation ehrenamtlich betreiben will, will damit Mannheim als Fahrradstadt attraktiver machen. Susanne Bessler.
Mit bis zu 5000 Radfahrern täglich rechnet der Verein Radknoten e.V. künftig am Fahrraddrehkreuz an der Freudenheimer Schleuse. Und da sei der Ausflugsverkehr an den Wochenenden noch gar nicht mitgerechnet. Deshalb soll hier eine Art Raststätte für Radler entstehen. Zum Verweilen, Fahrradchecken, Vespern. Aber auch Events und Konzerte sollen hier künftig stattfinden. Der Verein hat dafür von Schülern der Justus von Liebig Berufsschule eigens einen alten Bauwagen zum Foodtruck umbauen lassen, Sitzbänke, Mülleimer und eine Toilette angeschafft. Heute wird die Station um 15 Uhr feierlich eingeweiht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Wirtschaftsweisen finden, die Deutschen sollten die Angst vorm Geldanlegen verlieren. Ihr Vorschlag deswegen, jedes Kind sollte ein staatlich finanziertes Anlagekonto bekommen und damit lernen, in Aktien zu investieren. Die Idee dürfte bei einem Ampelpartner auf fruchtbaren Boden fallen, ahnt Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Gebt den Kindern das Kommando, das hat schon Herbert Grönemeyer gesungen. Kinder an die Finanzmacht finden auch die Wirtschaftsweisen super. Kinder gehen doch ganz unbefangen an alles ran, warum nicht auch ans Geld? Sparschwein ist ja nun wirklich vergangenes Jahrtausend, aber mit einem eigenen kleinen Aktiendepot könnten die Kids doch kinderleicht den Umgang mit Geld erlernen. Wie die Summe wächst oder wieder dahin schmilzt, wie der Geldmarkt so tickt und dabei die Scheu vom Umgang mit allem, was Finanzen heißt, verlieren. Betreutes Geldjonglieren irgendwie. Ein Träumchen. Ich kann mir da sehr gut Finanzminister Christian Lindner als Schirmherrn vorstellen. Die Idee lässt sich ja noch ausbauen. Warum sich noch mit Rentenpaketen 2, 3 bis X quälen, wenn man gleich jedem Kind seine eigene Aktienrente in die Hand legt? Überhaupt, ein Finanzdepot für jedes Kind ist doch viel effektiver als so eine komplizierte Kindergrundsicherung. Macht Kinder zu Kapitalisten. Den Rest wird der Markt schon richten.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.